die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der übrigens Jubilate heißt, jubiliert, freut euch, steht in Johannes-Evangelium Kapitel 15, die Verse 1 bis 8, der wahre Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es ist immer wichtig zu wissen, wie Dinge funktionieren. Wenn einem das nicht erklärt wird, wie Sachen funktionieren, kann das richtig frustrierend sein. Das ist zum Beispiel beim Instrumentspielen so. Oder noch anders, haben Sie schon jemanden mal gesehen? Kein Problem. Zum Beispiel mit dem Handy, ist auch so eine Sache, ne? Was man manchmal erklärt bekommt. Nee, aber es kann ja auch was Wichtiges sein. Haben Sie schon mal jemanden gesehen, der mit einem Instrument rumgelaufen ist, das er nicht spielen kann und er trägt es ständig bei sich? Nein. Das ist selten so. Und da sehen Sie schon, es ist wichtig, dass wir erklärt bekommen, wie ein Instrument funktioniert. Dann haben wir Freude dran, dann schleppen wir es in der Gegend rum und wir spielen, ob die Leute wollen oder nicht wollen. Wenn man das nicht gelernt hat, ein Instrument zu spielen, dann rührt man es entweder nicht an, ja, und sagt dann immer so Ausreden wie, ach, dafür bin ich nicht gemacht und so. Geige spielen, das ist nichts für mich. Oder man besucht ganz viele Konzerte, ne, und setzt sich dazu, aber man spielt eigentlich nicht selber mit. Man taucht nicht richtig ein, man ist nur Beobachter. Oder man versucht zu spielen und ist dann nach kurzer oder langer Zeit so richtig frustriert, wenn man es nicht richtig gezeigt bekommt. Und dann merken Sie schon, es ist wichtig, dass wir Sachen erklärt bekommen, wie sie funktionieren. Und das ist beim Christsein genauso. Ihr lasst euch konfirmieren und sagt, ich will als Christ leben. Gut, super Entscheidung. Aber wie funktioniert's? Jesus sagt uns hier in diesem Text eigentlich, wie Christsein funktioniert und wie er sich das vorstellt. Und er stellt uns ein Prinzip vor, das ganz wichtig ist. Immer wieder verkennen Christen das Prinzip, wissen gar nicht darum oder vertauschen es. Und die Folge ist genau die, dass sie entweder gar nicht wirklich als Christen leben, sondern nur so sich nennen, aber sonst im Leben sich gar nicht unterscheiden von anderen. Oder es gibt Christen, die meinen es wirklich ernst und wollen das probieren. Und sie werden so richtig frustriert innerlich, weil sie merken, sie können es eigentlich nicht. Und deswegen ist wichtig, dass wir heute darüber reden. Weil ich möchte das eine für euch nicht und das andere auch nicht. Dass ihr am Ende irgendwann sagt, oh, das ist viel zu schwer für mich, das ist anstrengend oder was auch immer. Und es ist nur Druck. Das kommt nämlich dabei raus, wenn man es falsch versteht. Oder dass ihr sagt, ja, ist mir auch egal, ich bin zwar Christ irgendwie, aber ich lasse es einfach bleiben, links lieben. Das wäre auch schade, dann verpasst ihr eine Menge. Also gucken wir uns das an. Wir gucken uns zuerst an dieses Prinzip von Weinstock. Er redet hier nämlich vom Weinstock. Dem fällt es an allen gut bekannt. Und Und dann gucken wir uns noch an, ganz konkret, was das heißen kann, ganz kurz zum Schluss. Also, das Prinzip von wahren Weinstock. Und jetzt brauche ich hier eine Pflanze. Ich habe keinen Weinstock auftreiben können in der Kürze. Und die fruchten ja sowieso gerade nicht. Deswegen habe ich hier meine Assistenten, meine lieben Konfis gebeten, zwei Konfi-Jungs, eine Top-Pflanze besorgt hier. Niemand weiß, wo sie sonst steht, klar. Und wir stellen die hier vorne hin. Vielleicht noch andersrum, aber ist egal. Das Prinzip können wir auch hier erklären. Vielen Dank. Also wir haben hier eine wunderschöne Pflanze mitgebracht. Den Weinstock. Nein, selbst ich als Nicht-Pfälzer weiß, dass es kein Weinstock ist. Aber wir können da einiges dran erkennen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, dann ist erstmal eine wichtige Sache zu erkennen. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Alle Juden der damaligen Zeit, denen ist da was klar geworden. Weil der Weinstock, der kam schon immer vor. Ja, ich gehe mal hier kurz rüber, um das zu erklären. Fiebt es dann? Nee. Der Weinstock kommt schon immer vor im Alten Testament. Und zwar wird das Volk Israel oft als Weinstock bezeichnet. Sein Weinstock, den er hegt und pflegt. Der Weingarten kommt immer wieder vor, weil es da auch Weinbau gibt. Nun sagt Jesus an der Stelle, ich bin der wahre Weinstock. Das ist provokativ gewesen. Wir haben oft die Vorstellung, dass Gott eben so einen Garten macht, so ein Volk, das der Weinstock ist. Und das haben die auch bis dahin geglaubt und das ist auch gut. Doch jetzt taucht einer und sagt, aber so richtig leben, wie Menschsein von Gott gedacht ist, das tue nur ich. Ich bin der wahre Weinstock. Und Leute, das ist die erste wichtige Sache. Es gibt Jesus und es gibt uns. Alle Menschen. Manchmal haben wir die Vorstellung, Gott macht hier seinen Weingarten auf, vielleicht die Kirche, und pflanzt dann eine Pflanze nach der anderen. Und dann ist hier die Pflanze, weiß ich, der Herr Gerhard, dann ist die Pflanze da der Christoph, und die Pflanze der Jonas und der und der anderen. Und den strengt sich jede Pflanze richtig toll an, dass sie schön wächst. Und dann kann man sagen, das ist ein toller Christ, das ist ja okay, mäßig. Und da erwarte ich mehr. Und genauso ist es nicht. Es gibt nur einen wahren Weinstock. Es gibt nur eine tolle Pflanze. Und die Vorstellung Gottes ist, nicht eine neue Pflanze aufzumachen, sondern in diese Pflanze werden wir reingesteckt. Das ist die erste wichtige Sache. In eurer Taufe im Prinzip, bei eurer Taufe, seid ihr mit Gott zusammengesprochen worden. Jeder, der Christ ist. Und er wird eingepfropft in diesen Weinstock. Und zwar in Jesus Christus. Das ist die erste Sache. Dieser Weinstock, der wurde vor 2000 Jahren angelegt und er wächst und gedeiht immer noch fröhlich. Jesus lebt und ihr seid mit ihm zusammengesprochen. Und das Wichtige ist, von jedem diesen kleinen Ästchen, ich habe keine Früchte dran, ne? Aber wir haben so kleine Ästchen mit Blättern, ne? So ein kleiner Ast kann nur Blätter hervorbringen und dann später auch Frucht, bei der Pflanze wahrscheinlich nicht so doll, wenn sie am großen Stamm, am Stock bleibt. Und das ist die alleinige Aufgabe von jedem Christen und von jeder Rebe, am Weinstock zu bleiben. Es geht um dieses Bleiben in erster Linie. Christsein meint, einfach nur an Jesus bleiben, mit ihm in Verbindung sein, mehr nicht. Und das zwar 24 Stunden am Tag, immer, die ganze Zeit. Das ist die erste Sache, die wir nämlich falsch verstehen. Wir denken dann manchmal, okay, sonntags gucke ich mal hin. Und dann reden wir auch so, ne? Dann tanken wir mal so richtig auf und dann geht's in die Woche. Nee, nix. Das ist keine Tankstelle. Jesus ist keine Tankstelle, wo wir mal auftanken und dann fahren wir wieder alleine weiter. Sondern die Vorstellung ist, dass wir die ganze Zeit an ihm dranbleiben. Wie am Weinstock die Rebe dranbleibt und nur dadurch Frucht bringt. Also ihr geht nicht nur zur Konfi-Stunde und tankt auf und dann geht er wieder in die Schule. Sondern die Vorstellung, einmal Christ, immer Christ, überall Christ. Nehme ich mit Jesus in Verbindung. Und er ist es, der dann das Christsein, die Früchte wirken will. Wer wirkt die Frucht? Er. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das sind die harten Worte an diesem Text, finde ich, unter anderem. Wir können doch eine Menge tun, habe ich als erstes gedacht, wo ich das wieder gelesen habe. Jetzt mal ehrlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben ein Video geschnitten, war hoffentlich auch mit ihm, ne? Aber wir haben sämtliche Sachen gemacht. Wir können blöde Witze reißen, wir können einiges auf die Beine stellen. Wir können Straßen bauen, wir können Straßen wieder abreißen, können sie umbauen. Wir haben super Sachen entwickelt. Die Menschheit hat auch viel vorangebracht. Jetzt mal ehrlich, wir können eine Menge tun. Und doch sagt er an dieser Stelle, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts, was wirklich bleibt. Nichts, was ewig währt. Und nichts, was Gott groß macht und verherrlicht. Das mach nur ich. Und ihr solltet es auch gar nicht versuchen. Euer Job ist, in mir zu bleiben. An mir. Ich will das durch euch tun. Und ihr könnt auch kein neues Leben hervorbringen, irgendwie Glauben wecken bei anderen Leuten oder was auch immer. Das möchte ich tun. Und deswegen beginnt es eigentlich damit, dass ich aufgebe, damit irgendwas zu versuchen, selber was zu tun, sondern meinen Fokus auf Jesus zu richten. Wisst ihr, so ein Weinstock, jetzt müsst ihr euch einen Weinstock selber vorstellen, ne? Der sitzt ja nicht da, die kleine Rebe, und presst dann so ordentlich die Frucht dann raus, ne? Und strengt sich so richtig doll an. Sondern diese kleine Rebe hat nur eine Streben, nämlich an dem Weinstock zu bleiben. Der Fokus ist nicht zur Frucht, hinten raus sozusagen, sondern Fokus ist der Stamm, der Weinstock. Und die Frucht, die kommt von alleine. Und so ist auch beim Christsein. Der Fokus soll auf dem wahren Weinstock, auf Jesus sein. Wir sollen uns gar nicht darum mühen, was andere denken. Noch nicht mehr darum mühen, was die Frucht eigentlich genau ist. Da reden wir vielleicht nächsten Sonntag drüber, was die Frucht sein könnte. Aber es muss uns eigentlich gar nicht tangieren. Ja, wir denken dann immer, oh ja, jetzt musst du irgendwas Großartiges schaffen. Vielleicht für Gott. Wir müssen besonders liebevoll sein oder sonst was. Das ist nicht unser Part. Unser Part, unser Job, unsere Aufgabe ist, an Jesus zu bleiben. Und er will das durch uns wirken. Noch was. Nämlich, wenn wir auf die Frucht schauen, könnte uns ein Fehler passieren, dass wir was mit Frucht verbinden, was in Gottes Augen gut sein könnte, aber vielleicht gar nicht so wichtig ist. Das haben vielleicht andere Leute schon die Erfahrung gemacht. Manchmal gibt es so Phasen und denken, jetzt läuft es richtig gut. Aber wer sagt, dass das die fruchtbaren Zeiten sind? Es gibt Phasen im Leben, die sind so hart. Und man denkt, man macht alles falsch, ne? Wie in so einem Gottesdienst, und man denkt eine Panne nach der anderen. Und dann gibt es manchmal Gottesdienste, da kommen die Leute danach auf ihn zu und meinen, das ist total egal. Das hat mich voll berührt. Frucht. Und denkst, naja, aber ich habe doch alles falsch gemacht. Na, ist ja egal. Denn die Frucht in Gottes Augen ist manchmal was ganz anderes, als wir als Frucht ansehen. Und das ist die Gefahr, wenn wir darum bemüht sind, irgendwas Tolles hervorzubringen, was vielleicht Gott gefallen könnte oder was auch immer. Das ist nicht unsere Aufgabe. Fokus auf Jesus. Er will was anderes durch uns wirken und uns zum Segen für andere werden lassen, wie er sich das vorstellt, was er gut ist, findet. Ne? Am Ende versuchen wir irgendwie einen Apfel hervorzubringen, aber er sagt, hey, ich bin Weinstock, ich will Wein hervorbringen. Ne? Und das geht dann in die Hosen. Außerdem, das finde ich auch schön an diesem Bild ist, dass er die ganze Zeit beschreibt, Gott ist der, der hier eigentlich handelt. Er ist der Weingärtner. Er pflanzt. Er ist das, der reinigt. Er ist es, der an der Frucht interessiert ist. Und er ist es auch, der dann durch Jesus überhaupt das wirkt. Irgendwie tut der Mensch nur hier eins. An ihm dranbleiben. Und deswegen ist die Frucht auch, die ihn ehrt, nicht uns. Ihn macht sie groß. Und sie wird auch zum Segen für andere. Ich habe ein Zitat aus einem Thomas Harry Buch. Können Sie schon merken, den Namen. Taucht im September nochmal auf. Der hält hier nämlich einen Vortrag. Und nicht nur einen Vortrag. Er ist im Andersgottesdienst und man kann ein Seminar besuchen. Und in seinem Buch über Selbstleitung zitiert er Johannes Wart. Und dieses Zitat muss ich Ihnen gönnen heute Morgen. Da heißt es nämlich von dem Ermutiger Johannes Wart: Sie sind Gottes Geschenk an diese Welt. Ihr seid Gottes Geschenk an diese Welt. Sie sind Gottes Geschenk an diese Welt. Wenn er in ihnen wohnt, sind sie das Beste, was heute ihren Mitmenschen passieren kann. Wenn sie morgens aufstehen und das nicht mit Überzeugung glauben und anschließend leben, sollten sie besser im Bett bleiben, ihren Mitmenschen zuliebe. Also so radikal ist der. Aber ich finde den Gedanken total gut, weil das verkörpert die große Chance in diesem Bild. Nicht wir müssen der Segen sein. Stellt euch vor, Gott selbst will durch uns wirken. Er sagt nicht, streng dich an, Liebe, sondern er sagt, ich will deine Kraft sein. Und ich will die Liebe in dir sein. Nicht deine kleine, mickrige Liebe sollst du verwenden, sondern ich möchte durch dich lieben. Und das heißt Glauben. Aufzustehen und sagen, Gott lebt in mir. Ich bin verbunden mit Jesus und er selbst, der auferstandene Herr, wird das heute wirken. Auch wenn ich das nicht sehe und nicht immer verstehe, wie das funktioniert. Aber das glaube ich. Und so gehe ich in diesen Tag. Und dann wird das ein Segen für andere Leute sein, weil Gott Segen für andere durch mich wirken will. Ich muss mich nicht abkrampfen, nicht das Versuchen zu tun, sondern ich glaube das. Nun, was hilft diesem Glauben auf? Ganz konkret jetzt. Was heißt es denn, in ihm zu bleiben? Ja, die ganze Zeit gesagt, an Jesus dranbleiben, mit ihm verbunden sein. Super, aber wie geht das? Zwei kleine kurze Hinweise, die er uns hier gibt in Vers 7. Da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Als erstes, wer in mir bleibt, in ihm sein. Und er redet hier vom Bitten. Das ist das Gebet. Beten heißt mit Gott reden, heißt aber auch mit ihm Gemeinschaft haben, heißt sein Herz auszuschütten. Ja? Alles, was es wert ist, dass man sich darüber Sorgen macht, ist es wert, zum Gebet zu machen. Und ihm zu bitten, mit allem. Wisst ihr denn, den ihr bittet, mit dem verbindet ihr euch und bleibt in Verbindung. Ein gutes Beispiel ist eigentlich sämtliche Sachen. Könnt ihr es auf Arbeit, könnt ihr sehen, wenn ihr zum Beispiel oder in der Schule, wenn ihr den Lehrer andauernd Sachen bittet, bleibt ihr in Kontakt mit ihm. Ne? In dem Moment, wo er in eurem Block rumkritzelt und irgendwas macht, dann schweift ihr ab und seid irgendwo. Und der Unterricht geht neben euch weiter. Aber wenn ihr sagt, hier, ich habe eine Frage, nochmal erklären, bitte nochmal erklären, bleibt ihr am Lehrer dran und er hat die Chance, euch Sachen beizubringen, in euch zu wirken. Oder ein Kind, das die ganze Zeit zu seinem Eltern läuft und irgendwie immer, bitte, bitte, ich möchte das machen, wirkt vielleicht quengelig, aber was passiert ist, dass das Kind immer an den Eltern dran bleibt. Sie bleiben in Verbindung. Haben Sie so schon mal Gebet gedacht? Wenn Sie Gott belagen und immer wieder bitten, bleiben Sie an Gott dran. Und er hat die Chance, durch Sie zu wirken. Aber Gebet ist nicht nur bitten, sondern es auch sein Herz auszuschütten, heißt vielleicht auch zu bekennen, ein Liebesgeständnis oder einfach manchmal den Moment innezuhalten. So mache ich es manchmal. Und einfach zu gewissern, oh, du bist da und es ist alles gut, es reicht. Man kann alleine beten, aber auch mit anderen. Das durfte ich letzte Woche wieder erfahren, was das für ein Segen ist. Vor einer Woche, wenn andere Leute kommen und sagen, lasst uns zusammen beten. Und es ist eine Freude, zusammen zu beten. Liebe Gemeinde, lasst uns beten. Wer in ihm bleibt und er in ihn, bringt viel Frucht. Bei unseren Meetings, wenn wir Sachen planen, große Entscheidungen treffen, lasst uns beten. Ob wir es verstehen oder nicht, auch wenn wir nicht verstehen, wie es passiert, er hat uns versprochen, dann Segen zu wirken. Beim Essen, wie auch immer, wenn sie andere Leute treffen, beten. Und das sieht bei jedem anders aus. Nur zwei Beispiele, der Martin Luther, kennt man immer, hat man auch schon mal Rallye gehabt, ne? Soll ein großer Beter gewesen sein und vielleicht sogar mal eine Nacht durchgebetet haben. Er war auch Mönch, hat das trainiert. Ein anderer, von dem ich mal gelesen habe, es gab eine Zeit, da habe ich viele Biografien gelesen, Dwight Lyman Moody heißt der, Namen müsst ihr euch nicht merken, der war so ein, wie soll ich sagen, ein Hansdampf in allen Gassen, der hat alles möglich gemacht, der hat in so einem Armenviertel richtig viel gerissen, hat die Leute besucht und als der gelesen hat, oh, der Martin Luther, der betet eine ganze Nacht durch, hat gedacht, das will ich auch mal machen. Und er hat so geschrieben, aufgewacht, ist ein zerknitterter, total verkrampfter Dwight Lyman Moody auf den Knien. Und er hat gesagt, das mache ich nie wieder. Moody war einer, der damals, es gab nur Kutschen, keine Autos, der auf den Versammlungen, auf dem Weg in den Kutschen auf einmal die Leute gefragt hat, wollen wir nicht noch beten, und ist auf die Knie gegangen und hat gebetet. Der war einer für kurze, knackige, heftige Gebete und nicht für lange. Wisst ihr, sucht eure eigene Form, wie ihr mit Gott redet. Aber sucht sie. Redet mit ihm. Aber wie ihr das macht, da könnt ihr selber kreativ werden, ne? Ob er Bilder malt, wenn er gerne malt, ne? Und dabei er sagt, oh, das male ich jetzt für dich und Gedanken bei Gottes. Super, mach das. Wer gerne Musik nutzt, nehmt das. Aber nutzt es, bleibt mit ihm, geht in ihn rein sozusagen, ne? Wer in ihm bleibt. Und was heißt jetzt, dass er in uns bleibt? Da kommt die Bibel zur Sprache. Denn er redet hier, wenn meine Worte in euch bleiben, dann ist es so, als ob ich auch in euch bleibe. Seine Worte sind es, die uns reinigen. Immer wieder. Übrigens beim Weinen ist das wichtig. Das habe ich schon selber bei meinen Schwiegerleuts gemacht. Da muss man dann im Frühjahr rumgehen und muss da unten diese, wie heißen die, Wassersprosse? Irgendwer kennt sich da bestimmt aus. Das sind so kleine Ästchen unten, die wachsen. Und die muss man alle kaputt machen. Muss man abmachen, weil die saugen Wasser und Energie und dann geht das nicht in die Frucht. Ne? Deswegen geht man rum und macht mal alles ab. Und das macht auch das Wort manchmal. Die Bibel erinnert uns manchmal, was wesentlich ist. Und das tut auch manchmal weh und sagt, aber ich will doch so viel anderes. Bleib bei dieser Sache. Dann bringst du Frucht. Ja, dass du fokussiert wirst und die Kraft in eine Sache reinfließt oder in wenige Sachen. Aber das Wort weckt auch Vertrauen und Glauben und zeigt uns immer wieder, wer er ist und wie er ist und dass er uns liebt. Erinnert uns daran, wenn die anderen Sachen auf uns einströmen, dann brauchen wir das Wort, das uns daran erinnert. Und deswegen gehen Christen in den Gottesdienst. Deswegen gehen Christen zum Jugendkreis. Deswegen macht man Konfi-Unterricht. Nicht, weil die Kirche das will und nicht, weil man das als Christ so macht, sondern allein den Grund, dass das Wort in uns hineinfallen kann und er die Verbindung mit uns halten kann. Christen leben nicht für den Gottesdienst, sondern der Gottesdienst ist für die Christen da. Versteht ihr? Das ist wichtig, damit wir Kontakt halten können und er mit uns. Ihr habt heute einen Konfi-Spruch vorgestellt und ich fand das super. Ich finde es immer noch super, welche, die ihr da rausgesucht habt. Habt ihr das selber gemacht? Habt lange darüber überlegt und gesucht? Nehmt dieses eine Wort, fangt damit an. Lernt es auswendig, lasst es in euch wohnen und gucken, was es mit euch macht. Und liebe Gemeinde, auch wenn die Konfi-Zeit für manche lange vorbei ist, Bibelverse auswendig lernen ist ein Segen. Sage ich auch mir als Pfarrer. Man vergisst das so schnell, aber das ist gut. Was die Konfis uns hier vormachen, immer wieder einen Vers zu wählen und sagen, das ist jetzt ein Spruch für den nächsten Abschnitt meines Lebens oder wie auch immer. Und ich erinnere mich immer wieder, vielleicht einen Tag lang oder eine Woche lang, immer denselben Vers. Das macht was mit uns. Wenn meine Worte in euch bleiben, das ist auch so viel wie ich bleibe in euch. Lernt sie auswendig, bleibt dran. Und als letztes, was ist die Folge? Frucht. Wir haben so viel oft davon gehört. Dann kommt Frucht dabei raus. Ja, was ist die Frucht? Hören wir vielleicht nächste Woche. Kommt einfach zur Konfirmation. Und das Entscheidende aber ist, es heißt hier, dann wird mein Vater verherrlicht, wenn ihr Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ihr werdet meine Jünger, ihr werdet automatisch mir folgen und Gott wird verherrlicht. Und das ist das Größte, das werden wir nächste Woche auch noch thematisieren. Aber Leute, für etwas Größeres zu leben als einem selbst, für Gott und ihm die Ehre zu geben, da wird unser Leben nicht nur heil, sondern es wird Segen für viele um uns herum. Dafür sind wir berufen und bestimmt. Amen.